Ihr seid immer noch beim lesewütigen Kaffeekränzchen, heute zum Thema Landleben. Ja, wir haben ja drei sehr unterschiedliche Romane gehört. Sieglinde mit dem Roman Mitten im Land von Bastian Astong. Hier zieht ein junger Mann mit völlig falschen Vorstellungen von der Stadt aufs Land und muss dann leider feststellen, dass die erwartete Idylle nichts mit der Realität des Landlebens zu tun hat. Moni hat den Roman Vor dem Fest von Sascha Stanicic vorgestellt. In dem Buch erzählt ein Dorf in der Nähe der polnischen Grenze in vielen Einzelgeschichten und Facetten von seiner fast 700-jährigen Geschichte. Und Isa hat Niemand ist bei den Kälbern von Alina Herbing mitgebracht. Die Protagonistin Christine ist auf dem Land geboren und schildert in dem Roman schonungslos ihr tristes Leben und ihr Versuch, dem zu entfliehen. Ja, wie gesagt, es sind ja drei sehr unterschiedliche Romane. Sieglinde, dein Protagonist ist ja von der Stadt aufs Land gezogen. Kannst du für die Hörerinnen und Hörer kurz nochmal die Gründe zusammenfassen, warum er das gemacht hat? Was hat er sich denn eigentlich davon erhofft?
Also erstmal wollte er weg von dem, was er hatte. Er hatte einen Bürojob in einer Firma, die auch internationale Handelsgeschäfte tätigt. Genauer wird das nicht beschrieben. Aber er saß zu viel, bewegte sich zu wenig. Es war ihm zu laut. Die Autos nervten ihn, der Verkehrslärm. Und er wurde krank. Er hat Allergien entwickelt. Er hat Asthma entwickelt. Er war monatelang krankgeschrieben. Und deshalb hatte ihn die Gesellschaft mit einer mehrmonatigen Gehaltsfortzahlung und einer Riesenabfindung, die wollten ihn loswerden, entlassen. Und da hatte er jetzt ein Kapital, mit dem er dieses Haus, das er zufällig bei einer Irrfahrt mit dem Auto entdeckt hat, dass er das kaufen konnte und auch noch Handwerker bezahlen und eine Weile davon leben. Und das war das eine. Und dann wollte er eben gesund leben, in Stille, mit selbstgebautem Gemüse. Hat keine Ahnung, wie das geht, aber in Büchern steht ja alles. Und dann hat er sich, das wird nicht so ausgesprochen, aber möglicherweise auch nette Kontakte versprochen. Und am Anfang fängt es auch ganz gut an. Auf dem Dorf heißt Apotheker, Bürgermeister, mit allen redet er. Und als sie dann sagen, was wollen Sie eigentlich hier? Und er sagt, ich will mein selbstgebautes Gemüse essen. Da sagt der eine, ach, Sie gehören zu denen. Da fängt es schon an.
Also, wenn du das so sagst, du hast ja in deiner Buchvorstellung gesagt, dass, oder vorgelesen, dass sie Angst vor ihm haben, aber wenn er so einen naiven Spruch bringt, dann verstehe ich eigentlich gar nicht, warum sie überhaupt Angst vor ihm haben sollen. Ja, könnten die doch eigentlich auch denken, dieser naive Stadtling,
der kann es nicht schaden.
Der hat überhaupt keine Ahnung.
Nein, aber sie haben Angst, dass der andere nach sich zieht. Und es ist ja dass Städte aufs Land ziehen, sich so eine alte Datsche renovieren und dann am Wochenende dahin gefahren kommen. Und das alles wollen die nicht. Die wollen so bleiben, wie sie sind. Und im Gespräch hast du ja auch mal gesagt, die Anthroposophen wären ja auch konservativ. Und die bewahren natürlich auch das Landleben, wie es schon immer war, mit Geburt und Pflaumenschütteln von den Bäumen. Er lebt damit und erntet mit und erlebt auch eine Kälbchensgeburt. Und das wird alles so beschrieben, dass einen das auch alles verändert, wenn man sowas mal mitgemacht hat. Mhm. Also solche Prozesse da in Gang kommen.
Aber er ist noch so ziemlich der Einzige, der...
Bis jetzt.
Bis jetzt.
Der Einzige. Denn die anderen sind Erben. Die haben einen Hof geerbt von irgendwelchen Großeltern und so. Also diese Lebensgemeinschaft, die gehören da schon immer hin. Mhm. Und was ich auch interessant fand, sie sagen, diese Leute, die ihn verjagen wollten und zusammengeschlagen und sein Grundstück verwüstet haben, die wollen das Gleiche wie wir. Die wollen das Dorf erhalten. Aber die sind nicht so gebildet. Die haben einfach andere Ausdrucksformen. Die meinen das gar nicht so. Und das fand ich ziemlich naiv. Also auch dargestellt ziemlich naiv.
Ein bisschen platt, ja.
Ja.
Und die da in dieser anthroposophischen Gemeinschaft leben, die anderen, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Die kamen dann auch aus dem Dorf heraus, oder?
Das sind im Grunde zwei Männer mit ihren Familien und einzelne Leute, also insgesamt 10, 12 Leute. Ein langhaariger, weißhaariger Gitarrenspieler, wo man dann abends am Lagerfeuer alte Lieder singt und so, die dazugekommen sind. Also es ist keine sehr große Gemeinschaft. Und was mich am Anfang wirklich geärgert und auch fasziniert hat, die schienen alle hier, wie heißt der Marschall B. Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation studiert zu haben, wie die so mit denen umgehen. Das war so, ja, nach all diesen Anfeindungen, das war wie ein lauwarmes Bad. Und da habe ich ihn fast beneidet. Zu schön, um wahr zu sein.
Moni, in deinem Buch kommen da auch Personen vor, die so eine falsche Vorstellung von so Landleben haben? Oder welchen Typen begegnet man so in deinem Buch? Kannst du es vielleicht nochmal kurz so zusammenfassen?
Also das ist ganz anders. Das ist eigentlich ein geschlossener Kosmos, dieses Dorf. Und es ist auch eher eine Bühne. Also irgendwie, es ist nicht so richtig so dörflich mit Kühen oder Feldern. Feld kommt vor. Aber es ist auch nicht, also es ist irgendwie was Künstliches insgesamt. Und zugezogen ist eigentlich seit 1945 niemand. Und es sterben eigentlich nur alle. Und wer da ist, der ist schon immer da gewesen und gehörte auch hin. Also das Feld war schon immer da, eine Person in dem Roman. Oder die Fähe, wie der Fuchs genannt wird, ist auch einfach da. Wer noch zuzieht, sind Wölfe, die werden eingeschleust, ein Rudel Wölfe.
Und von wem werden die denn eingeschleust?
Von irgendwelchen Halbstarken aus dem Dorf, die sich daran ergötzen, wie das Wort Rudel klingt. Und das ist alles so, also das ist ein bisschen dubiose Geschichte, wie Rudel eben klingt, auch so ein bisschen martialisch und nach Blut und Boden. Und die einzige Frau, die wirklich zugezogen ist, eben 1945, das ist eine Jugoslawien-Deutsche, das ist die alte Dorfmalerin, Frau Kranz, die eigentlich auch schon immer irgendwie da ist. Also das ist gar nicht so, offen. Es ist geschlossen, wie gesagt. Und es rekurriert auch eigentlich hauptsächlich auf ganz viele alte Geschichten. Der Fährmann, der eine große Rolle da drin spielt in dem Buch, bei dem ist gar nicht klar, ist der jetzt aus diesem Jahrhundert oder ist der vor 200 Jahren gestorben oder wann ist das eigentlich passiert? Also es ist alles nicht so ganz fassbar, nicht so ganz greifbar. Und die Geschichten durchtränken sich gegenseitig und man weiß nie, wo man eigentlich gerade steht. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt von dem Buch auch, dass du immer wieder fragst, was war das jetzt gerade erst passiert oder ist das schon lange her oder wo sind wir denn gerade oder was macht denn der jetzt?
Und ja, es hört sich auch ein bisschen anstrengend an.
Es ist anstrengend, aber ich muss sagen, es lohnt sich, das zu lesen, weil es einfach auch total interessant und toll geschrieben ist.
Hast du eine Idee, warum der Autor das so gemacht hat? Was sein Interesse da war?
Ja, ich reime das auf jeden Fall zusammen, dass dieses Dorf ist jetzt zwar ganz klar verortet im Osten und hat auch eine ganz klare geografische Zuordnung. Das ist neben einem anderen Dorf, was er selbst besucht hat und wo er dann auch die Chroniken gelesen hat. Die sind auch echt, diese Chroniken. Aber trotzdem ist es steht für jedes Dorf der Welt oder es steht für das Leben insgesamt. Also es ist so eher künstlerisch, wie gesagt.
Und das heißt auch, dass gar nicht so das Thema jetzt drin vorkommt, vielleicht, ob da welche weg wollen oder dass man vielleicht auch gar nicht so arg viel darüber erfährt, was die Motivation ist, da zu leben, sondern man lebt da wahrscheinlich einfach, oder?
Genau, es gibt keine Motivation, dort zu leben, sondern es ist, wie es ist.
Genau.
Man ist einfach da. Das ist ein Mikrokosmos und es entwickelt sich ja nicht wirklich was. Und die einzige Geschichte, die sich ein bisschen entwickelt, ist die von Anna, die zum Studieren nach Rostock möchte. Die hatte ich in der Besprechung auch mit drin. Und da heißt es immer so bedeutungsschwanger und so, sie muss sterben. sie muss am Annafest sterben. Aber es passiert eben nicht. Und man weiß es auch nicht so recht, warum. Und sie bleibt dann am Leben und geht nach Rostock. Das geht auch. Also man kann auch dieses Dorf verlassen, ohne dass jetzt gleich die Todesstrafe folgt.
Ja, aber vielleicht ist das dann für die anderen der Tod sozusagen, wenn man von dem Dorf weggeht. Vielleicht ist das einfach nur so eine Umschreibung dafür.
Das könnte man so sehen, ja, genau.
Isa, deine Protagonistin ist ja in dem Dorf oder auf dem Land geboren. Beschreib doch noch mal kurz, was stört sie denn eigentlich so an diesem Landleben? Kann man das so mit so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also das Leben läuft ja einfach überhaupt nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Es gibt auch eine Stelle, wo sie eben sagt, als Kind war das noch ganz lustig. Ich konnte viel draußen sein und mit den Tieren und so. Als Jugendliche war es schon begrenzt lustig. Da hat sie halt auch dann an der Bushaltestelle rumgeknutscht mit allen möglichen Typen und sich ansonsten gelangweilt. Aber sie war sich sicher, dass sie mit 18 irgendwo mit High Heels durch Berlin stöckelt. Das war ihr Lebensplan. Und er ist halt gründlich schiefgegangen, weil der Friseurladen, wo sie Ausbildung gemacht hat, ist pleite gegangen. Warum sie dann nicht weitergeguckt hat, wo sie die Ausbildung weitermachen kann, frag mich nicht. Sie ist jedenfalls auf dem Hof gelandet und hat da jetzt quasi so eine relativ schlechte Position, weil der Vater von ihrem Freund sie auch nicht mag und ihr nichts zutraut. Und sie es aber eigentlich auch nicht können will. Sie will keine Bäuerin werden. Sie findet es ganz entsetzlich. Sie kauft sich immer Kleider im Internet, die sie aber nie anziehen kann, weil es keine Gelegenheit gibt. Die stapelt sie irgendwie im Koffer unterm Schrank. Es ist einfach überhaupt nicht das Leben, was sie leben wollte. Ja? Also das ist, und es ist eng, es ist langweilig, es passiert nichts Neues mehr. Also der Vater von Jan, der hat noch mal geheiratet, eben diese Manuela, die sagt dann irgendwann mal, gewöhnt sich an alles. Das ist so ein bisschen diese Einstellung von den Frauen, die da bleiben. Sie bleiben wegen ihren Männern da und sie heiraten halt irgendwann, fühlen sich mit 25 eigentlich so langweilig wie ich mir so ein Paar vielleicht mal, was weiß ich wann, vorstelle, wenn es schlecht läuft. Das Leben ist vorgezeichnet und es passiert einfach nichts. Und
ich habe eine Frage, spielt das in der Gegenwart?
Das spielt oder eigentlich in der Gegenwart, ja.
Aber da kann man sich doch überhaupt nicht vorstellen, dass eine Frau so resignativ da bleibt, wo sie nicht sein will. Komisch.
Es ist komisch. Also es hält sie eigentlich der Jan, aber eigentlich hält der Jan sie nicht. Ja. Es kommt dann so eine Stelle, wo sie sich mal wieder fragt, ob sie jetzt noch mal heimgehen soll. Und das Einzige, was ihr einfällt, dass ihr Handyladegerät da noch ist und die teuren Kosmetika, die sie nicht da lassen will. Also es sind nicht die Beziehungen wirklich zu den Leuten. Es ist, ja, also ich denke, es ist schon auch so ein bisschen, ja, sie nimmt das Leben nicht in die Hand, sie säuft sich lieber den Schnaps in sich rein und also hat einfach auch keine Antriebskraft, ne? Das irgendwie anzugehen. Ne?
Eigentlich ziemlich frustrierend.
Ja, pathologisch.
Pathologisch. Ein bisschen, ja.
Ja.
Also es gibt eine Familie, die auch zugezogen ist, über die erfährt man recht wenig. Die sind aus Lübeck zugezogen. Da erfährt man auch nur, dass die Tochter eben immer an der Bushaltestelle rumkommt, die 15-Jährige, dass sie Solarlampen im Garten haben, was wahrscheinlich bei den Bauern nicht so der Fall ist, und dass der Hund im Bett mitschlafen darf, was natürlich auch skurril ist für die bäuerliche Bevölkerung. Und dass die Kinder aufs Gymnasium gehen, das ist schon Grund genug, dass eigentlich jetzt so die meisten im Dorf sie eigentlich ablehnen lassen.
Ja,
also
ja.
Die Christine selber sagt, ich habe auch schon Gymnasiasten getroffen, die in Ordnung waren, aber das traue ich mich nicht laut zu sagen. So. Also sie ist da ein bisschen differenzierter, aber ja, und über die erfährt man sonst auch nichts, wovon die leben und warum sie hergekommen sind. Das ist eher so ein Randdasein.
Bei euren Beschreibungen der Bücher drängt sich mir so das Bild auf, dass es auch eine ziemliche Männergesellschaft ist.
Ja.
Nein.
Ja. Ja. Ja, bei mir ist das so, dass die Maya von den Leuten, die einem überhaupt vorgestellt werden, das einzige und dazu noch sehr schöne ledige Mädchen oder Frau ist. Und die reißt sich nun dieser Zugezogene auch noch unter Nagel und freundet sich mit ihr an. Und das macht natürlich auch Neid und Hass. Und die Maya sagt mal als Erklärung, warum diese Rockerbanden immer hingehen und die Veranstaltung stören. Ja, Langeweile und keine Mädchen, hier gibt's ja keine Mädchen mehr. Also kann man auch nochmal erklären, warum er so viel Ablehnung, nicht nur Gymnasiasten, sondern jemand, der sich die schönste Frau erobert, auf sich zieht.
Also ich habe ganz klar nein.
Ja.
Das ist, die Frauen spielen eine absolut tragende Rolle. Das sind die wirklich starken Figuren und sie spielen die Hauptrolle. Sie sind die, die das Dorf zusammenhalten, die auch in der Geschichte immer wieder auftauchen als Amazonen oder als Rächerinnen, das Anna-Fest. Anna ist überhaupt die wichtigste Person im Dorf, die seit Jahrhunderten immer wieder auftaucht. Und die Männer, ja, gibt's schon auch, aber sie sind eher, ja, ich würde mal sagen, nicht so wichtig wie die Frauen. Und da würde ich sogar behaupten, dass der Fuchs wichtiger ist als die Männer. Auch das Feld. Und bei dem Fährmann weiß man ja sowieso nicht so recht, wie alt er eigentlich ist oder wann der gestorben ist. Aber wie gesagt, die Frauen sind stark. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, es ist absichtlich gegendert irgendwie, sondern es ist einfach ein Buch über wirklich...
Stimmig und passend.
Stimmig, genau.
Bei dir, Isa, ist es ja schon so, die Protagonistin ist eine Frau, aber hört sich auch eher...
Sie steckt ihre Energie einfach in Dinge, die ihr nicht gut tun und die sie auch nicht weiterbringen. Das ist ein bisschen schwer auszuhalten in diesem Buch. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, ne? Wenn die dann auf diesem Dorffest ist, dann ist die da schon unter diesen jungen Männern eine, die irgendwie auch auf gleicher Ebene mit denen redet, in diesem kumpelhaften Miteinander, ja. Aber trotzdem ist es halt völlig männergeprägt, ja. Also, und sie hat halt selber, sie hat einen so völlig sexualisierten Blick auf Männer. Sie ist einfach nur auf der Suche nach irgendwie einem, an den sie sich schmeißen kann und ist da nicht besonders wählerisch. Also das, und das macht es den Männern natürlich auch recht einfach, muss man sagen, sie auch nicht unbedingt gut zu behandeln. Also das ist schon so. Und auch auf dem Hof ist die Arbeitsteilung relativ klassisch, wobei sie tut ihren Teil dazu. Ne? Sie will nicht melken, sie will nichts dazu lernen. Also drum darf sie eben nur den Gartenschlauch halten. Also es ist so eine zweiseitige Sache. Ja. Sie, dass einerseits die Strukturen so sind, aber sie auch nicht wirkungsvoll dagegen angeht, in eine Richtung, die dort was verändern würde. Dadurch, dass sie einfach dort gar nicht sein will, will sie da auch nichts verändern. Also,
ja. Hattet ihr beim Lesen das Gefühl, dass es so klischeebehaftet ist, was sie so beschreiben? Also bei dir, Isa, weiß ich nicht so genau, weil sie kommt ja auch vom Land und wahrscheinlich wird sie auch wissen, worüber sie schreibt.
Jetzt, wo ich so erzählt habe, dachte ich wieder, es ist ganz schön dick aufgetragen. Ne? Als ich es gelesen habe, war es in sich irgendwie rund. Ja.
Ja.
Also die Autorin, wie gesagt, ist ja auch ganz da in der Nähe aufgewachsen, aber nicht dort geboren. Sie ist tatsächlich so ein Kind von welchen, die eben als junge Familie aufs Land gezogen sind, Akademikern. Und sie hat es selber als sehr grausig erlebt, auch als Kind schon, weil sie einfach auch im Schulbus und so gemerkt hat, sie ist anders, auch was so Rassismus angeht und so weiter. Ich weiß nicht, warum sie so dick aufträgt. Weil es ist schon sehr... Also irgendwie haben auch diese männlichen Figuren haben ihre Tragik. Auch der Jan ist eigentlich kein schlechter Kerl, ihr Freund. Ja. So, der ist schon auch in diesen Strukturen ja, einfach da gebunden und so weiter. Ja. Aber es ist trotzdem schon sehr, ja, sehr, sehr überzogen wirkt es erstmal, ne? Weil es so wenig anderes gibt, ne? Also so wenig, was das auch mal bricht. So.
Ja. Bei dir, Moni, ist es wahrscheinlich nicht so.
Ja, oder? Klischee. Also es gibt schon das Klischee. Die Frau Schwermut zum Beispiel, die depressiv ist. Oder der Herr Schramm, der am Selbstmord vorbeischrammt. Und solche Geschichten. Und das sind aber eher so Klamotten. Das ist irgendwie so ironisch gebrochen dazwischen immer wieder. Also eigentlich sehr, sehr witzige Sachen in Geschichten eingebettet, die total unheilschwanger sind und so richtig verdichtet und da wabert irgendwas. Und dann kommt so eine ironische Geschichte dazwischen, wie eben der schrammende Selbstmörder. Und also es ist Klischee, nee, nicht wirklich, also kann man nicht so sagen. Mhm. Habe ich jetzt nicht entdeckt wirklich in dem Buch. Mhm.
Also bei mir,
bei dir, Sieglinde.
Es trieft.
Es trieft.
Es trieft von Klischees. Zum Beispiel, also natürlich, dass es spielt ja östlich von Dresden, eine halbe Autostunde von einem Dresdner Vorort entfernt, wird an einer Stelle genannt, dass es im Osten Rechtsradikalismus gibt, besonders auf dem Dorf. Dann auch so Sachen, dass man nicht will, dass irgendwas von diesen Angriffen, denen er ausgesetzt ist, in die Presse kommt. Das erste Mal, als er dann im Krankenhaus sein musste und der Garten verwüstet war, entschuldigt sich der Bürgermeister für die anderen und sagt, ja, aber wir wollen das nicht, das ist unser Image und so. Und das, oder dass die Polizei natürlich zu diesen Leuten hält und ihn nicht schützt, auch wenn die Männer vom Dorf mit Fackeln vor seinem Haus stehen. Denn er hat sich verbarrikadiert mit Zäunen und allem Möglichen. Aber so eine Fackel kann man ja über den Zaun hinwegschmeißen. Und die Polizei kommt erstmal, lässt sich Zeit und sagt, wieso, hier ist doch gar nichts. Ist doch gar nichts passiert bisher. Und die Fackeln sind doch zum Erleuchten da und so. Und deeskalieren aber trotzdem. Und es passiert dann kein Angriff. Sein Haus wird nicht abgebrannt. Aber solche Dinge, naja.
Und meinst du, das ist dann eher nur ironisch überzeichnet nochmal,
so
Missstände aufzuzeigen?
Ich glaube nicht, ich glaube, dass dieser Mensch, ich will ihn auch, es ist sein
Du meinst den Autor?
Ja, und man soll auch ein bisschen gnädig, ich bin manchmal ein bisschen ungnädig, es ist ja sein Erstling und so, aber ich glaube, Ironie, sowas, über sowas, Humor, da verfügt er nicht so richtig drüber. Eher, also er kann wunderbare Landschaften beschreiben, er kann sehr gut Personenkonstellationen kurz skizzieren, aber wenn er beschreibt, wie er irgendwas pflanzt oder repariert, das klingt wie bei einem Autisten. Jeder kleine Schritt wird benannt und vielleicht soll das sagen, gut, er ist jemand, der das aus Büchern lernt, vielleicht soll das damit charakterisiert werden, aber das ist so langweilig an diesen Stellen, wo das alles so kleinschrittig beschrieben wird, wie man eine Tomate pflanzt oder so. Also da ist kein Humor. Nee. Unschuld ist da eher.
Unschuld.
Ich weiß es nicht.
Meint ihr, wir bekommen das hin, dass man noch in kurzen ein, zwei Sätzen sagen, wie die Romane literarisch verarbeitet sind? Einfach ein, zwei prägnant oder mal sehen, ob es hinhaut.
Ja, bei mir ist es ganz linear erzählt. Vom Anfang, vom Frühling bis zum Herbst.
Ah ja, okay.
Das andere habe ich ja schon gesagt.
Also ich bräuchte eher länger dafür, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Das ist halt eine sehr poetische Sprache. Die greift ganz tief in die Trickkiste von allem, was zu haben ist und macht es wirklich brillant. Also es ist ein Sprachgemix aus allen Milieus und Zeiten und alten Chroniken, vom Neuhochdeutsch zum Neuhochdeutsch über Slang und Mundart und was weiß ich. Also es ist, jede Person hat einen eigenen Sprachstil. Das Buch ist vollgesteckt mit 1000 verschiedenen Metaphern und Zusammensetzungen eigenem Stil jeweils. Also die Anna zum Beispiel, die studieren möchte, die klingt eher bildungsbürgerlich und der Schramm, der NVA-Typ, der ist militärisch zackig und so weiter. Die Der Fuchs, der da entlang schnürt am Gewässer, das ist immer ganz, weiß nicht, nebulös, wie die Fähre das macht. Also das ist so ein Element, was ganz stark vorkommt. Mhm. Und noch ganz kurz, also es gibt diese Personifikationen, sind halt auch eine, ein Stilmittel, was ganz stark
das vorkommt. Dorf, was in der Vier.
Aber gut, ich durfte nur zwei Sätze, das waren Sie.
Isa.
Gut, ich versuche es mal so kurz und knackig, wie die Autorin auch schreibt. Also hatte ich ja schon gesagt, sehr kurze Sätze, auch die Dialoge sehr knapp, sehr wortkarg, entsprechend der wenigen Kommunikation, die die Menschen da betreiben. Was sie viel macht, sie wechselt sehr leichtfüßig zwischen Erinnerungen, gegenwärtiger Erleben und Gedankenwelt, also alles immer aus der Ich-Perspektive von Christine. Ich finde, es gelingt ihr sehr leichtfüßig und sehr selbstverständlich und das macht irgendwie, hat einen schönen Sog in dem Buch. Mhm. Ne? Also es liest sich wirklich, obwohl ja das Nichts passiert, so Thema ist, liest sich es sehr leichtfüßig und irgendwie auch mit einem Spannungsbogen. So.
Ja, und jetzt nach der Sendung, würdet ihr aufs Land ziehen oder nicht?
Nein.
Oh, ich würde da gerne mal hinfahren auf das Dorf. Das würde mich interessieren.
Isa?
Ich würde dann doch lieber im Einzugsbereich so von Freiburg, so ein bisschen auf dem Berghof also vielleicht, wo ich nicht ganz verloren gehe.
Ja, schade. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ihr könnt also eure Gummistiefel wieder in die Ecke stellen. Die Sendung wird morgen, also Freitag, den 13. April um 11 Uhr wiederholt. Und das nächste lesewütige Kaffeekränzchen ist am 10. Mai um 16 Uhr. Dann zum Thema Resistenza, der antifaschistische Widerstand in Italien in den 40er Jahren. Die Sendung ist im Rahmen der Ausstellung Banditi e Ribelli. Die findet vom 28.04. bis 19.05. statt oder könnt ihr anschauen in der Hilderstraße 5 in dem Kulturaggregat. Ja, vielen Dank an die Birgit, die heute die Technik für uns gemacht hat. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.